Ein neuer Mann diesmal hier am Tisch. Wir senden dieses Mal hier aus meiner Wohnung in Köln-Nippes. Erneut ein grauer, trister Tag, ein typischer Kölner Wintertag. Und es ist die erste Sendung im neuen Jahr. Ziemlich lang habe ich mich rar gemacht, habe rumgelungert, weil einfach ich mit einem richtigen Knaller ins neue Jahr starten wollte. Ne? Und jetzt ist der Knaller hier am Tisch. Herzlich willkommen, Vitali.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Knaller-Ansage,
genau. Ja, vielleicht ganz kurz zu dir oder was du gemacht hast. Ich fasse das mal so zusammen, wie ich es jetzt so mitbekommen habe. Du bist quasi mit deiner Freundin hast du so eine Art Spaziergang angefangen, einen Urlaubsspaziergang, der dich so lange weitergetrieben hat, dass du irgendwann 2600 Kilometer zu Fuß durch Europa gelaufen bist. Stimmt das soweit?
Ja, das war, sage ich mal, ein langer Blick aus dem Hof und dann zu sagen, die Sehnsucht packt ein und dann läuft man mal los und dann dauert es mal fünf Monate.
Und war das denn so lang als Reise geplant oder habt ihr gesagt, wir fahren mal zwei Wochen weg und habt dann gemerkt, das macht so eine Laune, wir müssen verlängern?
Nee, wir haben im Prinzip tatsächlich aktiv alles gecuttet, was wir in Köln hatten. Also meine Freundin Svenja hat ihren Job gekündigt, ich bin selber Unternehmer und habe das mit der Firma so geregelt, dass ich tatsächlich theoretisch auch draußen bleiben kann.
Ja.
Dann sind wir erstmal nach Norwegen gegangen, um durch Norwegen zu laufen, was eigentlich die härteste Strecke war so. Und um dort zu gucken, klappt das überhaupt? Und dann haben wir uns eigentlich während des Weges entschieden, weiterzumachen und quasi das Ganze bis Weihnachten durchzuziehen. Hätten wir uns währenddessen gesagt, okay, es klappt nicht, dann wäre es auch kein Problem gewesen. Oder hätten wir gesagt, wir wollen länger machen, dann hätten wir es irgendwie gekonnt.
Okay, und es klappt oder es klappt nicht, heißt das jetzt, es klappt, dass ihr sozusagen diese Strecken laufen könnt oder es klappt dann mit euch beiden nicht als Reisepartner oder was war das, was klappen sollte? Oder?
Na erstmal, die Philosophie hinter der Reise war, sich ein einfaches Ziel zu setzen. Das einfachste Ziel ist von A nach B, was man im Leben, glaube ich, so haben kann. Das ist wirklich sehr einfach.
Ja, klingt so.
Als Unternehmer ist es mega schwer, weil du kein Ziel hast in dem Sinne, weil was ist alles sehr, sehr offen.
Patte ran schaffen.
Ja, genau. Da haben wir uns einfach während des Weges im Prinzip, haben wir geschaut, okay, liegt es uns, macht es Spaß, wie ist der Körper, weil davor das Längste, was wir mal gemacht haben, waren 2 Tage und dann haben wir 2600 Kilometer im Anschluss gemacht. Also das heißt, schafft es der Körper, wie ist es mit uns beiden, das war eine absolute Probe.
Klar.
Das heißt, es hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Fazit, es hat sehr, sehr gut geklappt. Es hat alles sehr, sehr intensiviert. Und es ist so ein Bauchgefühl gewesen. Okay, macht es denn weiterhin Spaß und trifft man spannende Leute? Sind das coole Atmosphären, coole Gegenden? Hat man einfach Spaß an der ganzen Thematik? Und sobald das aufgehört hätte, hätten wir abgebrochen.
Okay, das heißt, ihr habt überlegt, wir machen im Prinzip eine Art, ich nenne es jetzt mal Wandern oder eine Lauftour in einem Land, die wir gemeinsam beginnen und wenn ihr merkt, das macht euch Spaß, ihr könnt miteinander irgendwie gut die Zeit verbringen, kommt voran und habt auch irgendwie keine körperlichen Beschwerden, dann setzt ihr die Reise oder diese Lauftour immer weiter fort, so lange, bis ihr euch keinen Spaß mehr macht.
Genau. Also wir haben uns von vornherein schon irgendwie ein Endziel gesetzt und zwar waren wir im Prinzip im Josef-Rautenstrauch-Museum und da war so eine Pilgerausstellung und da war diese große Karte von Europa und die längstmöglichste Strecke, die man hätte laufen können, die dort im Prinzip eingezeichnet war, war von Trondheim, Norwegen nach Porto, Portugal, wo es im Prinzip einfach eine Linie war.
Verstehe.
War vielleicht ein Zufall oder so, dass die Linie gerade das war. Und das hat sich bei mir so wie ein Bild eingeprägt. Dann war halt die Vision irgendwie, okay, man läuft diese Strecke schaut einfach, ob man das hinkriegt.
Okay, das heißt, man legt erstmal los und guckt, wie weit man kommt, wie weit eben noch Fun macht.
Genau.
Okay,
genau.
Und die, Es war von Anfang an klar, ihr lauft nur zu Fuß. Ihr habt also nicht gesagt, dann fahren wir mal einen Teil der Strecke mit dem Bus oder eben mit dem Flugzeug.
Genau, also nur um da also richtig zu sein, wir haben Norwegen gemacht,
ja.
Dann sind wir über Deutschland nach Paris geflogen im Prinzip. Von Paris nach Le Puy-en-Velay mit dem Auto, mit Mitfahrgelegenheit und dann die restlichen 1900 Kilometer gelaufen. Das heißt, es waren am Ende 2600 Kilometer, 700 durch Norwegen, 1900 der Rest. Hintergrund war, wir wollten im Mai starten. Bei mir hat es sich immer weiter nach hinten verzögert, weil du als Unternehmer nicht, es ist immer der falsche Zeitpunkt.
Immer. Der Kapitalismus.
Dann war es einfach so, okay, es hat sich immer weiter nach hinten verzögert und dann war es Ende August. Das war in Norwegen gerade noch machbar. Also quasi hinter uns kam die Schneedecke und hat uns verfolgt. Und eine Woche sozusagen, nachdem wir in Süden gelaufen sind, über die Berge war da auch kompletter Wintereinbruch.
Okay.
In Deutschland wäre es dann im Prinzip im September, Oktober zu kalt gewesen. Das heißt, runter nach Frankreich und dann durch den Süden.
Wie habt ihr euch, in irgendeiner Art und Weise habt ihr euch vorbereitet? Was nimmt man mit auf so einen Trip? Also ganz klassisch Rucksack, gute Schuhe, einen ordentlichen Hut?
Ja, also ich glaube, diese Vorbereitung, ich nenne es der Weg zum Weg, der war tatsächlich für mich persönlich am anstrengendsten.
Ja.
Also ich würde sagen, da habe ich mir auch die meisten Gedanken drüber gemacht. Genau diese Fragen, was nimmt man mit, wie wird es sein, ist es gefährlich, hat man die Kohle, um das zu machen?
Ja.
Und diese ganzen Fragen, die man sich so stellt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, alles piece of cake im Prinzip.
Ja.
Weil dann nimmst du halt irgendwie einen Rucksack mit und der klappt nicht und dann kaufst du dir halt einen neuen. Oder
Das ist mir zu spontan.
Nee, ja,
nee,
aber
Quatsch, ist natürlich
nicht richtig. Aber es ist so, du musst nicht die Endlösung direkt am Anfang haben.
Okay. Und bis auf die Strecke. Nee, den musst du eigentlich auch nicht haben. Das ist ja Quatsch.
Hattest
du so auch grob im Kopf, aber das heißt, ihr hattet dann tatsächlich einen Rucksack dabei und dann immer ein Zelt oder wie war der konkrete Plan?
Genau, also was ich dabei hatte, genau, Rucksack, so ein kleiner Kocher, also hier so Pfanne, Pfanne und Topf. Wir haben uns einen Ofen gebaut aus einer Konservendose, kostet 25 Cent, mit Löcher rein und dann mit Spiritus. Sehr nicht zu empfehlen im Hotelzimmer. Einmal gemacht, nie wieder. Und dann im Prinzip ein Zelt, was sehr leicht war, 1,6 Kilo, zwei Paar Unterhosen, drei Paar T-Shirts, zwei Paar Socken, ein Pullover, eine Jacke und ein Regenponcho.
Okay, also wirklich das Nötigste, die Basics.
Ja.
Alles rein in den Rucksack.
Genau, alles rein und Platz lassen für Essen, weil wir hatten teilweise bis zu 4 Tage keine Möglichkeit einzukaufen.
Okay.
Und also in Norwegen vor allen Dingen durch die Berge. Da musst du ein bisschen Platz lassen, weil verhungern willst du nicht.
Und die Route vor Ort, hattet ihr dann eine Art Reiseführer oder habt ihr das mit GPS irgendwie gemacht?
Genau, ich habe mir dann in letzter Sekunde noch ein GPS gekauft, weil ich dann doch von Norwegen sehr viel Respekt hatte.
Ja.
Im Nachhinein ist es absolut nicht notwendig, weil das Handy tatsächlich funktioniert überall richtig gut in Europa.
Mhm.
Tatsächlich wahrscheinlich noch am schlechtesten in Deutschland. Also übers Handy lässt sich alles machen mit einem kleinen hier Akku-Pack und so. Tatsächlich gar kein Problem und Offline-Karten, diese Technologie heutzutage ist echt, ist richtig krass. Genau, und dann in Norwegen hatten wir noch so einen kleinen Reiseführer über diesen Weg, der hieß der Olafsweg, den haben wir verwendet, aber das war am Ende eigentlich nur notwendig für Unterkünfte.
Okay.
Und dann immer weiter haben wir uns über Webseiten entlang gehangelt, also quasi übers Handy und über Tipps von den Webseiten und viel geredet mit anderen Leuten.
Okay, da kommen wir gleich mal zu den anderen Leuten. Kleines Break von uns an dieser Stelle. Kurz durchpusten. Ja, Vitali zu Gast heute hier bei Fenster zum Hof, am Tisch sozusagen. Vitali ist wieder back in Cologne. Er hat ordentlich was an Kilometern runtergeschraubt. Wie viel waren es? 2600?
Ja, genau. Ein bisschen weniger, 2575, aber 2600, ich runde auf.
Vollkommen berechtigt, vollkommen berechtigt. Genau, du hast es gerade gesagt, ihr seid, du und deine Freundin Svenja mit Rucksack unterwegs gewesen, lange seid in Norwegen gestartet und dann über einen Zwischenstopp hier in Deutschland rüber quasi nach Südeuropa. Vielleicht so ein bisschen die Frage, wie ist es bei euch, also die zweite Reisensituation ist ja nicht mehr ganz so leicht, dann gibt es ja so dieses Thema, wenn man mit seinem Partner zelten geht, ist die ultimative Beziehungsprobe schlechthin, wenn man aber wie ihr beide quasi über Monate dann, und ich glaube, hast du gesagt, 5 Monate alles in allem,
genau,
unterwegs wart und dann auch immer wieder, also Zelt beziehungsweise kleines Hostel oder so oder auf engen Raum zumindest, kann man ja vorher auch nicht richtig proben. Wie ist das bei euch gelaufen?
Wir haben es vorher geprobt.
Ja, ich habe es geprobt?
Ja, genau. Aber halt an 3 Wochenenden in dem Sinne. Also wir wussten, dass wir das irgendwie machen wollten. Und wir haben gesagt, lass uns das irgendwie ausprobieren. Wir haben uns 3 Wochenenden genommen und sind von Köln nach Nettersheim gelaufen.
Ja.
So ein Römerkanalweg heißt das, der geht direkt in Sülz los, direkt von unserer Wohnung.
Ernsthaft?
Ja.
Aus dem Keller runter raus, oder wie?
So ungefähr, von der Haustür, Bärenrather Straße fängt er an.
Ach, sehr witzig.
Und wir wohnen, ich habe damals im Sülzgürtel 28 gewohnt, das ist quasi direkt die Ecke.
Ach, das ist ja lustig.
Und dann sind wir tatsächlich aus der Haustür losgelaufen, um zu probieren, wie es denn ist, zusammenzulaufen. Dazu muss man sagen, das war unser 3. Treffen jemals.
Wie jetzt?
2016 im Mai.
Also jemals heißt, wart ihr da schon zusammen oder?
Nee, wir haben uns ein paar Tage vorher kennengelernt.
Ach so.
Ja, genau.
War das da denn schon deine Freundin?
Nein, das war ein paar Tage vorher, haben wir uns kennengelernt. Und das ist sehr, sehr, sehr spontan gekommen, dass wir gesagt haben, ja gut, dann lass uns doch mal einen Tag wandern gehen.
Ach so, das heißt, die klassische Love war noch gar nicht in Stein gemeißelt.
Korrekt.
Ach, das ist ja noch interessant.
Also das war sozusagen, bevor wir auch natürlich diese Reise und was auch immer, deswegen meine ich, wir haben es tatsächlich geprobt gehabt.
Ah, richtig.
Und genau, das war unser 3. jemaliges Treffen, wo wir gesagt haben, lass uns mal wandern gehen in dem Sinne.
Ah.
Und tatsächlich, da haben wir gemerkt, dass es total cool ist, miteinander zu laufen, weil du ewig Zeit hast. Du hast irgendwie Zeit, dich kennenzulernen. Du hast Zeit, über Dinge zu sprechen. Während eines Spaziergangs miteinander zu reden, öffnet auch nochmal ganz andere Tiefen, sage ich mal, weil du wenig Einfluss von außen hast. Mhm. Es passiert wenig. Ja. Du hast frische Luft. Der Kopf denkt sozusagen nochmal ganz entspannter. Und da haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass wenn eine Beziehung irgendwie klappen sollte, sollte man mal 100 Tage miteinander laufen.
Das ist direkt eine harte Herausforderung. Vielleicht wird es bei einigen Beziehungen schon, 10 Tage tun.
Absolut. Und dann ist man 6 Jahre zusammen und am 7. Jahr sagt man sich, oh Gott, es hat doch nicht geklappt. Und dann lieber mal ganz am Anfang 100 Tage laufen.
Ah, ja, interessant. Aber dann seid ihr quasi probehalber, was hast du gesagt, immer 3 Wochenenden?
Genau.
Was sind so die Dinge, ich überlege nämlich gerade, man hat ja zum Beispiel ein unterschiedliches Lauftempo, möglicherweise, nichts, was glaube ich, aber der eine ist irgendwie der schnellere Läufer, der andere ist irgendwie der Schlurfer.
Mhm. Ne?
Und dann, wie war es bei euch? Hat es direkt gepasst, oder dass ihr sagt, gleicher Marschschritt, gleiche Torque-Frequenz?
Ja, es hat einigermaßen, ich glaube, bei uns hat das sehr gut gepasst, weil wir sind halt auch mit anderen Leuten während der Wanderung ja gelaufen. Und ich glaube, man passt sich eigentlich ganz gut an. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Mythos mit, der eine läuft schnell, der andere langsam, dann passt man sich halt an.
Ja.
Genau, und bei mir muss man sagen, ich bin ehemaliger Leistungssportler und für mich ist das so
ideal.
Manchmal der Wettbewerb und den Berg schnell hochzukommen. Ich bin dann einfach vorgelaufen. Ne?
Ja.
Ich habe dann mich komplett verausgabt, bin irgendwie einen Berg hochgerannt teilweise und saß dann und habe dann ein Buch gelesen und dann kam halt Svenja hinterher sozusagen.
Hat die dann nicht gesagt, ist irgendwie so, ich fühle mich so, gibt es ja auch so immer so als der Langsame, du machst das Tempo und ich muss immer so hinterherkommen?
Nee, gar nicht, weil bei uns war es so, dass ich glaube, sie im Durchschnitt, jetzt während der langen Reise, tatsächlich fitter war als ich und ich mehr so Peaks hatte. Das bedeutet, ich wollte manchmal einfach loslaufen und die Berge hoch und runter und bin tatsächlich mal auch gerannt. Ich bin teilweise wirklich auch mit dem Rucksack gelaufen.
Das geht doch nicht.
Einfach, weil ich irgendwie Bock darauf hatte.
Ja.
Und dann war ich aber auch mal 3-4 Tage komplett unten und durch, weißt du?
Okay.
Und sie hatte, glaube ich, einen größeren, wie soll ich sagen, Durchschnittsenergielevel.
Ja.
Ich mehr die höheren Peaks und so hat sich das Ganze eigentlich ganz gut eingependelt.
Das ist interessant. Ja, okay. Und dann habt ihr quasi nach diesen 3 Probewochenenden gesagt, Probe aus unserer Sicht bestanden.
Ja.
Wir könnten eine längere Reise machen.
Genau, nee, also wir waren erstmal 2-mal im Prinzip so wandern, fanden das cool. Dann war im Prinzip diese Situation in dem Museum, wo wir uns beide wirklich gleichzeitig angeguckt haben und gesagt haben, boah, das mega, darauf haben wir eigentlich irgendwie Bock. Mein Problem ist, heute gedacht, morgen gemacht, weißt du so, das heißt.
Du würdest es dann am liebsten sofort anstarten.
Ja, genau. Und dann habe ich das so ein bisschen nach vorne gepusht und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir das anfangen, sollten wir uns die Sachen mal kaufen, irgendwie ein Zelt, Schuhe etc.
Mhm.
Und dann nochmal einen Test machen, so wie es überhaupt ist, im Zelt draußen zu schlafen. Und,
okay.
Und jetzt im Nachhinein war es tatsächlich auch die ungemütlichste Nacht war, glaube ich, die Nacht in der Eifel.
Das kann ich verstehen, das ist wirklich eine schäbige Ecke.
Ja.
Alter Vater.
Die Wildschweine, also war wirklich so, du schläfst nachts, sondern überall.
Ehrlich jetzt?
Ja, voll. Shit. Also es ist voller Wildschweine.
Der Eifel, das wird mir immer suspekt.
Ja, wobei das auch wahrscheinlich, weil es die erste Nacht war, du hörst Dinge, die einfach nicht passieren. Ja.
Vielleicht war es die Svenja irgendwie einen schlechten Schnupfen gehabt, tierisch abgeschnarcht.
Ja, vielleicht.
Nee.
Vielleicht.
Nee, aber das ist interessant. Okay, und dann wart ihr aber schon zu dem Zeitpunkt, wart ihr dann schon zusammen?
Ja.
Das heißt, am Anfang so ein bisschen so, und irgendwann, als ihr dann aber schon zusammen wart, habt ihr diese große Reise geplant.
Genau.
Okay,
genau.
Ihr seid also nicht während der Reise halt irgendwie so zusammengeschambelt.
Nein.
Ah ja, interessant, okay. Müssen wir nochmal eine kleine Durchschnaufpause machen.
Ja, wenn du eine brauchst.
Ich brauche eine nach der Eifelgeschichte mit den Schalen. Ihr geht morgens zum Bäcker, das ist regelrecht lächerlich, gegen die Strecke, die Vitali und seine Freundin Svenja runtergerissen haben. Das waren alles in allem 2600 Kilometer an der Zahl in 5 Monaten. Ordentlich läuft bei euch, kann man sagen, lief bei euch, läuft immer noch. Ich lasse dich nicht mehr zu Wort kommen, gnadenlos. Wird jetzt durchgelabert. Erzähl ein bisschen von der Reise. Du hast es kurz angedeutet. Ihr wart erst in Norwegen, dann runter nach Südeuropa. Was hast du für Erfahrungen oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Grundsätzlich diese alle Aspekte und alle Länder, in denen wir waren, das ist Norwegen, Frankreich, Spanien, Portugal, waren sehr, sehr cool auf ihre eigene Art und Weise. Norwegen ist sehr rau, kleine Pfade, die du da gelaufen bist, krasse Anstiege, Einsamkeit, viel sehr, sehr freundliche Leute, die du getroffen hast, die sehr interessiert an dir waren. Was heißt viel? Eigentlich wenig, wenige Leute, aber die alle sehr interessiert an dir waren. Eine sehr beeindruckende Landschaft. Unglaublich teuer,
ja.
Weil es einfach Norwegen ist und das ist auch ein Grund war, warum wir fast alles dort mit dem Zelt gemacht haben. Ich habe unglaublich viel Gewicht dort verloren, weil du halt nur Haferflocken und Couscous zu dir nimmst, was nicht mein täglich Brot davor war.
Okay.
Und dann halt weiter Frankreich, was total beeindruckend war mit tollem Essen, sehr, sehr einsamen Landschaften, auch im Süden von Frankreich, außerhalb von Paris ist Frankreich sehr, sehr leer.
Ja.
Coole kleine Dörfer, sehr atmosphärisch, super freundliche Leute. Und dann im Prinzip hat sich jedes Land, so Nordspanien, unglaubliche Landschaften. Also das ist ja mit den Stallküsten am Meer dort und den krassen Wellen, und wir sind da komplett am Meer entlang gelaufen. Hätte ich nie gedacht, dass Spanien so ist. Und dann läufst du da, dann sind wir da auch durch die Berge. Und wer hätte gedacht, dass wir den meisten Schnee oder überhaupt Schnee nur in Spanien hatten. Kompletter Wintereinbruch, 7 Tage durch Schneelandschaften gelaufen, super kalt, Herbergen, also wir waren da nicht im Zelt, Herbergen teilweise ohne Heizung. Das war schon sehr rau. Und dann halt runter nach Portugal und auf einmal Sonne, Meer, Strand, portugiesische Leichtigkeit. Und das war das Beeindruckende im Prinzip, dass alle Landschaften, alle Teilaspekte wirklich eine Schönheit für sich hatten und einfach anders waren, so dass ich, wenn mich einer fragt, was war denn das Schönste, darauf einfach keine Antwort habe, weil es war alles cool, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und was ich am beeindruckendsten fand, ist einfach, uns ist in den gesamten 5 Monaten nichts Unfreundliches begegnet. Also es war, die Leute waren alle nett, alle hilfsbereit, und das ist etwas, was ich tatsächlich auch als extremes Learning-Startup-Welt, scheiße, als extreme, sage ich mal, als Sache für mein Leben mitgenommen habe, ist, dass die Welt da draußen echt nett ist. Man sich das im Kopf eigentlich einredet, dass es nicht der Fall ist.
Ja.
Und wenn du aber dann mit den Leuten redest, vor Ort bist, wirklich, wirklich, wirklich Fakten siehst, war's in den 5 Monaten unglaublich freundlich alles.
Nee, was war das herrlich, was war das herrlich.
Ist es aber nicht möglicherweise auch so, also wir hängen ja hier in den Städten, wo man natürlich immer eine relativ krasse Menge an Leuten hat. Es ist gerade in Köln, hat man oft wenig Platz auf den Straßen, Radfahrer in Geschäften, man steht irgendwie an der Schlange, überall ist es eng, es entsteht so eine Aggressivität, ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber so ein bisschen so ein genervt sein, weil viele Leute da sind. Das ist der Gedanke, ich gehe in die Schildergasse und überall immer Leute, ist ja total schrecklich. Vielleicht, wenn ihr irgendwie wandert oder wenn man eben durch die Länder zieht, sucht man sich ja vielleicht auch eher Pfade, wo es eben nicht so voll ist. Man wird ja nicht durchs Pariser Zentrum wandern wollen, sondern eher, würde ich jetzt vermuten, eine Strecke wählen, die eben nicht so krass besiedelt ist. Und das ist ja eben auch angedeutet. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, oder was meinst du, dass quasi eben eine geringere Bevölkerungsdichte oder kleinere Orte, wo eben weniger los ist, auch ein bisschen mehr Zeit lassen, um sich irgendwie kennenzulernen oder auszutauschen, oder einfach, weil nicht so viele Menschen ständig aufeinandertreffen.
Ja, ich glaube, Freundlichkeit ist oft auch ein Zeitaspekt, weil es kostet Zeit, freundlich zu sein, weil es einfach irgendwie mit jemandem kurzen Schnack halten, zu lachen, sich für jemanden zu interessieren, und wir sind halt irgendwie soziale Wesen, ich glaube, der Mensch braucht einfach diesen sozialen Kontakt. Und klar, in der Stadt ist das im Prinzip zu intensiv, also zu viele Leute, zu viel Beballerung von allen Seiten, zu viel Sinneseinflüsse, die man hat mit irgendwelchen Postern, Werbung.
Klar.
Und hier in Köln ist das ja auch nochmal extrem mit viel Verkehr. Also das merkt man, ich hatte richtig teilweise Probleme am Anfang hier in Köln und hab's auch immer noch. Mit so Straßenverkehr und die Autos kommen links und rechts. Also ich fühle mich tatsächlich ein bisschen überfordert. Und das hast du halt tatsächlich bei den einsamen Landschaften, hast du das einfach nicht. Und ich glaube, dadurch, dass die Leute dort vor Ort so ein bisschen entlastet sind von vielen Einflüssen, die sie einfach in der Großstadt haben, haben sie die Zeit, sich um dich zu kümmern. Okay. Und du um sie. Und das definitiv gibt es da einen Unterschied zwischen Großstadt und Klein.
Das heißt, euer Gedanke oder von der Route her war auch so, dass ihr sagt, ihr wählt eher einsame Pfade, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie eine Route, die nicht ganz so frequentiert ist, und fahrt oder geht in dem Fall dann eher durch kleinere Orte als durch die größeren Städte.
Ja, genau. Also in Norwegen war es der Staat Trondheim. Ist auch keine allzu große Stadt und Ende Oslo, was auch nur 500.000 Einwohner hat am Ende, und dazwischen ist nichts.
Okay.
Also das ist 700 Kilometer Leere. Und die größte Stadt oder die größeren Städte, die du da hast, dann haben die halt Die haben dann einen Supermarkt, das ist schon cool.
Okay.
Und in Frankreich auch super einsam. Im Süden, in Frankreich war keine einzige große Stadt im Prinzip. Und dann erst in Spanien wieder mit Pamplona, Oviedo und Gijón. Das sind so die größeren Städte im Norden, Santander. Und dann in Portugal Porto. Hm. Und der Rest komplett leer.
Das heißt, wie viele Tage seid ihr dann im Malfall gelaufen, bis ihr wieder auf irgendwie so ein Städtchen getroffen seid?
Gut, in Städtchen, also wo man mal verschnaufen konnte.
Genau, wo es tatsächlich mal eine Art Supermarkt gab.
Unterschiedlich. Also in Norwegen war es tatsächlich bis zu 4 Tage, wo einfach nichts kam. Das war auch mal cool.
Ja.
Spanien ist sehr voll, also da kommt andauernd irgendwas. Ist vor allen Dingen auch der Norden, wo halt einfach auch viel Tourismus oder Binnentourismus ist. Und Frankreich im Süden ist sehr, sehr leer. Da sind ganz, ganz kleine Dörfer im Prinzip, auf die du immer wieder stößt.
Ja, okay.
Wo nie irgendwas aufhat.
Ja.
Komischerweise. Die wollen dann irgendwie auch kein Geld verdienen dort vor Ort.
Was hat dich genervt, rückblickend bei der Reise? Sachen, die wo du gesagt hast, das ging mir echt auf den Zeiger, kein Bock mehr drauf hattest? Oder was dich da auch überrascht hat irgendwie?
Also genervt tatsächlich, könnte ich jetzt fast eigentlich gar nichts sagen. Was mich wirklich genervt hat, beziehungsweise vielleicht habe ich das gut ausgeblendet. Überrascht ist, wie viel Energie man eigentlich hat. Also ich meine, wir sind 2600 Kilometer gelaufen, wir sind jeden Tag gelaufen oder fast jeden Tag gelaufen. Es waren 102 Lauftage und 143 Tage insgesamt. Das heißt, diese 102 Tage waren wir wirklich jeden Tag bis zu 12, 14 Stunden unterwegs.
So lang?
Ja, morgens aufgestanden, laufen, bis es dunkel wird.
Ja gut, dann könnt ihr sagen, oh, heute machen wir uns mal locker, hier ist ein schönes Plätzchen für ein Lagerfeuer, lass uns mal hier 3 bis 4, 5, 8, vielleicht auch 2 Tage ein bisschen entspannen. Aber so war es dann nicht, sondern ihr wollt schon Strecke auch irgendwie machen.
Ja, das ist irgendwie, das dachten wir auch am Anfang, dass es so sein wird, okay, man läuft mal und dann irgendwie sitzt man an einem schönen Strand und sagt easy cheesy und
hol den Weißwein raus, hol ihn raus.
Ja, den hatten wir oft dabei. Aber wir wollten laufen. Also wir waren irgendwie so ein bisschen wie so dieses Energizer-Häschen aufgedreht und wir wollten laufen. Und jedes Mal, wenn wir uns angefangen haben auszuruhen, wir konnten auch nicht länger als einen Tag nicht laufen, weil der Körper braucht das. Also auch jetzt, ich bin zurück in Köln, ich laufe teilweise Strecken von 1,5, 2 Stunden zu Fuß. Hansaring, Sülz, gehe ich zu Fuß. Weil ich brauche diese Strecke irgendwie.
Aber das ist ja dann ein krasser Unterschied, weil das ist ja dann, hier ist ja quasi jede Straße oder jede zweite ist ja eine Verkehrsader. Wie Tag und Nacht, wenn du hier irgendwie eine Strecke in Köln läufst, als wenn du hier irgendwie einen einsamen norwegischen Präriefahrt läufst, wie so ein Wolf.
Ja, ist anders.
Ja. Aber ist trotzdem auch okay für dich, oder? Also Hauptsache laufen.
Ja, Hauptsache irgendwie in Bewegung bleiben. Also, und das ist das, was ich meine, mit wie viel Energie man faktisch eigentlich hat. Ich glaube, wir schöpfen sehr, sehr viel davon einfach nicht aus, weil wir zu viel Zeit an einem Ort sitzen, verbringen, irgendwie viel vom Computer und
klar,
so.
Klar.
Und das ist tatsächlich eine Sache, weil du gefragt hast nach der Überraschung, die mich sehr überrascht hat. Energie ist viel, viel mehr vorhanden, als wir glauben. Wir müssen sie nur lernen, bei uns abzuschöpfen.
Ist denn die Energie nicht irgendwie auch, weil du es jetzt gesagt hast, irgendwie die ganze Zeit nur Haferflocken und Couscous, weiß jetzt nicht, ob das für die ganze Zeit galt, aber vielleicht für einen Teil, wenn man jetzt relativ wenig isst, wenn es denn so gewesen wäre, dass man dann auch weniger Energie hat gefühlt, oder ist es eher eine Kopfsache, die du jetzt mit Energie ansprichst?
Ich glaube, viel davon, was du isst, nimmt dir auch sehr viel Energie, weißt du? Das ist ja diese Thematik, in den USA wird mehr Geld ausgegeben für Diäten, als man in Afrika bräuchte, um ganz Afrika zu ernähren. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir fressen einfach sehr, sehr viel ziemlich schlechtes Zeug und das nimmt dir auch Energie. Das heißt, wenig zu haben und das aber sozusagen genau da einzusetzen, wo man es braucht, ist, glaube ich, so eine Kalibrierung, die man mit sich selber vollführt. wo man dann einfach merkt, was braucht der Körper eigentlich. Und das ist, was du während so einer Reise extrem lernst, ist mit deinem Körper im Prinzip umzugehen, dem dann zu geben, irgendwie einen Snickers zu geben, wenn es wirklich braucht, und es zu lassen, wenn du eigentlich keinen Bock drauf hast.
Ist denn, weil du es vorhin auch kurz ansprachst, das Thema Kosten spielt da auch ja so eine gewisse Rolle. Wie habt ihr das überhaupt geplant? Also lässt sich weil möglicherweise nicht 100% planen, weil man nicht genau weiß, was A gibt es zu kaufen, B, wie viel nehmen wir mit? Wenn ich in irgendeiner Prärie-Landschaft bin, hat der Kiosk, kannst du wahrscheinlich nicht mit der EC-Karte zahlen, da brauchst du immer ein paar Scheine. Wie habt ihr überhaupt das Budget technisch gemacht? Habt ihr mal geguckt, was bei rumkommt?
Darum erstmal ehrlich zu sein, war das einer unserer größten Panikpunkte. Also das ist jetzt im Nachhinein, wo ich auch wirklich sage, vielleicht, weil du gefragt hast, was mich genervt hat, das ist eine Sache, die mich tatsächlich genervt hat, war, dass ich irgendwie Schiss hatte um das Thema Geld. Also können wir uns das final leisten alles?
Während der Reise noch oder davor?
Davor und während der Reise. Mhm. Weil ich meine, es war sehr endlich bei uns. Wir haben nicht groß, tatsächlich, ich habe überhaupt nichts gespart, also wirklich null. Mhm. Ich habe einfach gesagt, es wird schon klappen. dadurch, dass ich auch selber persönlich Unternehmer bin, war es halt auch immer so eine Sache, ich musste mich nicht nur um mich selber kümmern, sondern ich hatte immer im Gedanken, klappt das auch mit der Firma während der Zeit.
Ach so.
Das ging mir tatsächlich ein bisschen auf die Nerven. Genau. Aber es hat sich alles am Ende hat sich alles super gut ergeben. Und wir haben gebraucht ungefähr 30 Euro am Tag pro Person.
Das heißt, da ist dann alles drin. Essen, möglicherweise Übernachtung, wenn man sie bezahlt hat.
Genau, Essen, Flüge, also auch der Flug nach Norwegen, Flug nach Frankreich.
Alle Kosten anberechnet, die Reise irgendwie.
Genau, mit Krankenversicherung und alles. Wirklich, also für mich waren es alle Kosten, die ich in diesen 5 Monaten komplett habe, habe ich in diese 30 Euro am Tag reinkalkuliert.
Das heißt, wenn man es hochrechnet, was hast du gesagt, 146 Tage?
Ja, genau, also 5 Monate mal 900 Euro am Tag, 4.500 Euro.
Okay, ist ja eine überschaubare Summe im weitesten Sinne für die Länge der Zeit.
Genau, sehr überschaubar eigentlich.
Fast schon so eine Mietzahlung im weitesten Sinne, je nach Wohnung. Ne? Interessant.
Genau, das ist ja auch eine Sache, die ich tatsächlich gelernt habe. Wenn du erstmal alle deine Kosten runterbringst, die Wohnung untervermietest, wir haben das Auto sozusagen weitergegeben, wenn du deine Kosten in Köln auf null runterfährst, beziehungsweise eine Wohnung kann man ja auch mal für 50 Euro mehr untervermieten, erstmal sozusagen das in den Griff bringst und dann nur noch brauchst, was die Reise halt kostet in dem Sinne, dann ist das eine sehr, sehr machbare Sache eigentlich. Die einzigen Panikpunkte ist, es passiert immer doch was. Also Svenja ist ein bisschen länger erkältet gewesen, nachdem wir über die Berge gelaufen sind. Dann musst du halt tatsächlich mal in einer Unterkunft übernachten, kannst dann nicht im Zelt oder in einer schäbigen, günstigen Unterkunft, sondern brauchst tatsächlich was Anständigeres. Und dann brauchten wir auch mal ein Taxi, weil wir nicht mehr rauskamen, weil sie einfach nicht mehr konnte. Und das sind dann Dinge, die auf einmal super viel Geld kosten. So.
Okay, aber ihr habt ja schon, das hört man ja raus, versucht, die Kosten am Minimum zu halten. Also wenn Unterkunft, dann eher günstig. Ne? Also jetzt nicht, wenn wir schon hier unterwegs sind, dann mal ein zünftiges Futonbett, sondern schon eher sparsam, aufgrund der Länge dann auch der Reise.
Sparsam, aber wenn sich das ergeben hat, und das ist auch, also wir hatten teilweise in Norwegen eine günstige Unterkunft, komischerweise in Norwegen, und das war ein Schloss, weißt du, das war irgendwie eine ältere Dame, die ein Riesenhaus, Holzhaus irgendwie umgebaut hat, die Jäger war und ihr Mann und sie und da hing ein Luchs und ein Elch und war alles so an der Wand.
Da hing ein Elch an der Wand, oder was?
Ja, ausgestopft halt. So. Und Luchs und die hat das geilste Essen gezaubert und war einfach froh, dass in dieser Einsamkeit Leute vorbeikommen und hat für einen sehr überschaubaren Preis eigentlich die Wohnung zur Verfügung gestellt, beziehungsweise ein Zimmer. Und das haben wir auch gemerkt. Also du kannst diesen Luxus haben. Du musst ihn dir nur dann nehmen, wenn er da ist und sozusagen.
Du kannst ihn nicht planen.
Du kannst ihn nicht planen, genau.
Das heißt, ihr seid dann, da muss ich aber nochmal fragen, langgelaufen, habt dann gesagt, unterwegs kam irgendeine Hütte, da habt ihr dann geklopft und habt gefragt, ob ihr da pennen könnt oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das ist schon dann der Vorteil an diesen Fernwanderwegen, viel Jakobswege sind wir gelaufen, da ist einfach eine Infrastruktur. Das sind offizielle Herbergen, die haben das in so einem Verzeichnis, kann man sehr, sehr gut planen. Kann man einfach anrufen, fragen, ist alles im Internet mittlerweile mit Bewertungen, bla bla bla, also kann man Wunder des Internets und des Smartphones.
Alles klar. Also ist dann nicht mehr so ganz rough, dass man sagt, so, ah geil, nach 3 Tagen da hinten sehe ich Rauch, da muss eine Hütte sein, hoffentlich gibt es da noch irgendeine schäbige Bodensuppe für mich.
Nee, ja, ist eine romantische Vorstellung, die aber in der Realität nicht ist. Das ist ja auch eine Sache, die man gelernt hat. Also so schlecht ist das Smartphone dann nicht mit Internet und so. Das nimmt echt viele Fragen.
Das stimmt. Habt ihr euch denn so eine Verabmachung gemacht, so nach dem Motto, wir wollen das Ding nicht die ganze Zeit anhaben oder die ganze Zeit drauf gucken, weil das ist ja auch so eine Gewohnheit, die man hier natürlich kennt. Das heißt, bei euch blieb es wahrscheinlich im Rucksack und bei Bedarf wurde es mal rausgeholt.
Ja, ich persönlich habe es, glaube ich, oft verwendet, weil ich einfach Hörbücher die ganze Zeit gehört habe.
Also, ah ja, okay, dann doch.
Also, ja, ich habe mir sehr, sehr viel Inhalt reingepumpt in mich.
Ah ja, okay.
Ja, genau. Und doch, wir haben es, ich würde sagen, wir haben es sehr aktiv verwendet, aber im positiven Sinne, es hat uns einfach total geholfen, ja.
Also gar kein, ich sage jetzt mal so Digital Banning, dass ihr sagt, wir wollen jetzt mal wirklich so autark sein, dass wir irgendwie auch diese Stille oder diese Ablenkung durch das Handy, die man hier natürlich hat oder überhaupt durch alles Mögliche, dass man sich davon mal frei macht. Das habt ihr dann quasi nicht gemacht, sondern ihr habt schon eine Art Unterhaltung dann damit genossen.
Ja, ich meine, klar, ich habe für mich irgendwie versuche ich das alles so zu machen, dass ich die positiven Aspekte nutze und die negativen lerne durch Disziplin abzuschalten. Und die positiven Aspekte sind ja tatsächlich, du hast eine Karte, du kannst um Hilfe rufen, wenn du was brauchst, du kannst Fotos machen, du brauchst keine Riesenkamera. Wir haben teilweise Leute getroffen mit Riesengeräten, 3 Kilo und dann denke ich mir,
was ist mit dem?
3 Kilo habe ich lieber zu essen dabei. total unpraktisch und so. Und dann hast du als Handy gemacht, klick, geile Bilder, Google-Fotos, kannst bearbeiten. Positive Aspekte nehmen, negative abschalten.
Okay. Vitali, dann nochmal eine kleine Pause von uns an der Stelle. Und dann interessiert mich nochmal sozusagen der körperliche Verfall während der Reise. Oder im Gegenteil, der Aufschwung des Körpers. Ja, wer viel läuft, oder ich kenne es ja ein bisschen von mir, wer wenig läuft, hat schon manchmal Fußschmerzen, beziehungsweise irgendeine Blase am Fuß oder einen krummen Zeh. Wie war das bei euch bei der Reise? War nicht irgendwann so nach dem Motto, ich kann keinen Meter mehr laufen, weil ich, so dicke Klumpfüße in meinem Schuh oder keine Ahnung, tierischen Sonnenbrand, weil nicht genug eingecremt. Gab es irgendwelche körperlichen, krassen Schmerzattacken?
Der kommt am Anfang.
Ja?
Ja, also so die ersten 100 Kilometer, das ist was schwierig, also weil man ist es nicht gewöhnt, die Füße sind es nicht gewohnt, also bei mir ist irgendwie alles aufgeplatzt mit Blasen und das richtig sah ein bisschen widerlich aus du musst da drüber laufen. Also es klingt hart, es ist auch hart und macht auch gar keinen Spaß, aber dann auf einmal legt sich das alles. Und weil du vom körperlichen Verfall oder Aufstieg gesprochen hast.
Aufschwung,
der körperliche Aufschwung. Ich glaube, bei mir und bei Svenja gab es tatsächlich einen starken Aufschwung in dem Sinne. Ich habe fast 8 Kilogramm verloren, so. Mhm. Dann läuft sich alles leichter. Ich glaube, es ist mal cool, wenn der Körper mal richtig alles durchpumpt, was er so hat, und einfach diese andauernde frische Luft, Bewegung. Ich glaube, wir sind für Bewegung gemacht und das merkt man dann während so einer Reise, dass das alles tatsächlich kein Problem ist. Also ich meine, man muss auch sagen, wir haben einen guten körperlichen Voraussetzungen. Mhm. Also wir sind jung und
agil, attraktiv.
Ja, das weiß ich nicht. Das sieht man jetzt nicht. Ja?
Und bei dir sieht man das unfassbar attraktiv. Ja, wunderbar.
Sag das nicht zu laut.
Ich sag's nicht laut.
Ja. Jetzt habe ich
dich rausgerissen.
Das ist richtig.
Ja, weil du es vorhin auch gesagt hattest, das Thema, dass man quasi von der mehr zu leisten imstande ist, als man es ursprünglich erwartet. Also quasi, dass die Bewegung oder das Laufen euch dann durch die Regelmäßigkeit und dadurch, dass ihr es am Anfang trotz, keine Ahnung, Fußbeschwerden irgendwie durchgezogen habt, ja auch trainingsmäßig auf den Zustand gebracht habt, der ja dann euch nach vorne gebracht hat irgendwo auch. Ne? Also wo ihr sagtet, wir haben jetzt scheinbar nicht mehr so, wie hast du es genannt, keine Ahnung, Blasen an Füßen oder so am Anfang, sondern dann irgendwann stimmt die Performance und dann könnt ihr regelmäßig eure Kilometer schrubben, ohne dass ihr euch abends wie gerädert fühltet.
Ja, also ich meine, wir hatten dann eine Phase, wo wir durch Frankreich gelaufen sind, es waren 800 Kilometer am Stück ohne Pause, also kein Tag Pause, wo wir jeden Tag über 30 Kilometer gelaufen sind. Wer mal gewandert ist und weiß, was eine Distanz von 30 Kilometer ist mit 10 bis 14 Kilogramm auf dem Rücken, wird verstehen, dass das nicht wenig ist. So.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist für mich, alter Falter, so heftig.
Ja, also ich meine, also und wir sind teilweise in der Distanz, ich weiß nicht, was ist denn von Köln nach Bonn, 40 Kilometer oder so, sowas sind wir auch mal gelaufen an einem Tag.
Mit dem Rucksack halt immer, das muss man ja irgendwie...
Genau.
Muss man ja mitrechnen. Ne? Das ist ja, wenn ich hier irgendwie beim Rewe einkaufe und kaufe irgendwie 2 Flaschen Wasser und 2 Säfte, da fühle ich mich schon wie der letzte Soldat irgendwie, wenn ich das Ding nach Hause schleife.
Ja, du musst hier ja auch die Treppen hoch.
Ja. Ja, aber das ist natürlich kein Vergleich. 400 Meter oder halt, wie du sagst, halt 30 bis 40 Kilometer, ne, mit dem Ding.
Ja, wobei du es gewöhnt bist. Ne? Das ist irgendwie eine Sache der Gewohnheit. Also das fällt dir dann auch nicht mehr so krass schwer. Hm. Vor allen Dingen, wenn du, es gibt Tage, da geht's und es gibt Tage, da geht's überhaupt nicht. Auch da hatten wir Tage, wo wir uns wirklich gequält haben, auch für 10 Kilometer. Und dann irgendwie 2 Tage später läufst du 30 Kilometer durch und merkst das gar nicht.
Aber die Sachen, sorry, wenn ich dich unterbreche, die du vorhin noch mal kurz gesagt hast, die du aufgezählt hast, die ihr dabei hattet, also ein paar Klamotten, das Zelt, Mini-Kochutensilien, da kommst du gar nicht auf 14 Kilo, oder? Oder kommst du da auf 14 Kilo? Oder hast dann halt, okay, 2 Flaschen Wasser vielleicht immer dabei.
Genau, du hast halt
oder
viel Wasser
sogar,
dabei.
Vielleicht sogar mehr, je nachdem wie der Strecke, ne? Weißt du nicht, wie lange der da...
Genau, also du bist so 2-3 Liter Wasser dabei schon, weil irgendwie auffüllen und so. Dann hast du mal eine Weinflasche dabei.
Ja, aber ausnahmsweise nur.
Hast irgendwie 1 Kilogramm Nudeln oder Couscous oder sowas dabei. Also das macht das Ganze dann irgendwie schwerer. Per se sozusagen das Grundgewicht. Ich habe versucht, auf unter 10 Kilo zu kommen mit allem. Ich bin bei 9,9 gelandet am Ende. Und dann der Rest füllt sich im Prinzip mit Bedarfssachen, die man halt vor Ort, also die man einfach braucht die ganze Zeit.
Okay. Ein Thema, was mich noch interessiert, um es so ein bisschen anzukündigen, du machst ja auch Vorträge über diese Reise, ne? Die stehen jetzt demnächst an. Hast du schon einen gehalten oder sind die jetzt alle noch in Zukunft?
Der erste ist so Family und Friends Kreis mit ein paar Externen am 22.02. Und dann fängt sozusagen, also der ist irgendwie total abgegangen über Facebook und dann habe ich gemerkt, die Leute haben da Lust drauf und ich habe Lust drauf und dann habe ich angefangen, eine Tour zu planen und dann geht sie ab dem 8.3. los.
Und du bist ja in verschiedenen Städten in Deutschland, berichtest, zeigst dann auch Fotos oder wie muss man sich's vorstellen?
Ja, genau. Also es ist im Prinzip die Reise zusammengefasst in Bilder und vor allen Dingen halt nicht nur die Reise, also ich sag nicht, ich bin da rauf, dann links, dann rechts.
Schade.
Ja.
Und dann wieder links.
Und sondern vielmehr tatsächlich, was die Reise in mir und vor Ort auch nochmal bewirkt hat. Also im Prinzip, wie so eine Vorbereitung war, wie es dazwischen war, was irgendwie die Aspekte waren, wie sich auch die Perspektive dann ändert und im Prinzip, wie es auch so ein bisschen so ein, ja, im Prinzip, wie die Gedanken auch gespielt haben. Das Ganze halt natürlich verbunden mit den Ländern zu zeigen, wie es tatsächlich vor Ort ist. Da habe ich Bock drauf, ja.
Du machst aber allein oder mit der Svenja zusammen?
Mit Svenja, genau. Also vortragen werde ich wahrscheinlich mehr alleine und ich glaube, sie wird dann von den Mädels, die dort vor Ort sind, gelöchert mit Fragen, wie man das als Frau macht, weil das ist anders. Also sie wird andere Dinge wahrnehmen und eine andere Perspektive haben als ich.
Interessant.
Deswegen ist es cool, das zusammen zu machen.
Klar.
Aber ich glaube, es ist, ich bin da ein bisschen gewöhnter, das auch mal zu tun. Weil, ja.
Du, wer jetzt also der Interesse dran hätte, könnte quasi, wie könnte der an die Termine oder an die Infos kommen?
Ja, das, genau. Also einfach entweder auf Facebook suchen 2600 Kilometer zu Fuß durch Europa, ein zweiter Sommer.
Okay.
Oder ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen die Webseite Vitali Bitschkov, und das ist schwer zu schreiben, .rocks live stellen. Das war die günstigste Domain. Ach ja. Und für 9 Euro im Jahr. Genau, und dann werde ich da wahrscheinlich die Termine veröffentlichen. Sind bis jetzt 10, die offiziell schon sind.
Okay.
Weil es gar nicht so einfach ist, so eine Tour zu planen.
Glaube ich. Das heißt, erster Anlaufpunkt aktuell nochmal Facebook, 2600 Kilometer durch Europa war es.
Zu Fuß durch
zu
Europa.
Zu Fuß durch Europa, ja. Genau. Da wird man, glaube ich, fündig. Habe ich auch schon mal nachgeguckt.
Genau, da einfach möglich. Vitali Bitschkov eingeben, wenn man es richtig geschrieben bekommt. Ja, ist nicht so einfach.
Ich wiederhole es nochmal. Vitali, schreibt mal, wie man es spricht, mit W am Anfang und Bitschkov mit Bitschkow. Stimmt das?
Das ist richtig.
Relativ schnell, ne?
Ja.
Aber ich habe es natürlich auch abgelesen. Oh, krass. Weil du es eben nochmal auch kurz angedeutet hast, dieses Thema, was mir auch auffiel, dass die Leute ein Interesse dran haben, tatsächlich solche Vorträge zu besuchen. Es gibt auch natürlich andere dieser Art, also Reiseberichte, insbesondere eben von Reisen, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, irgendwie möglicherweise anstrengender oder in fernere Länder oder zu Bedingungen, die eigentlich keine klassische 3-Sterne-Hotel-Urlaubsvariante irgendwie sonst so haben. Da ist ein großes Interesse dran, also totale Nachfrage. Ich war schon ein paar Mal irgendwie bei Vorträgen vor Ort und habe gesehen, ich komme gar nicht mehr rein, viel zu voll, weil es keine Karten vorher gab. Das heißt, es ist irgendwie so, ja, die Nachfrage ist irgendwie da, das Interesse, da was mitzubekommen, ist irgendwie aus meiner Sicht total groß. Was glaubst du, woher kommt das? Wieso haben die Leute da so ein Interesse dran?
Ich glaube, es ist einerseits für uns als Mensch ist es sehr natürlich, das zu tun. Also natürlich im Sinne von zu laufen, Ferne zu haben, zu wandern. Ich meine, nicht umsonst ist die Welt so bevölkert, weil irgendwo gab es einen Ursprung sozusagen. Das heißt, ich glaube, es ist tatsächlich eine Art Naturtrieb von uns, unterwegs zu sein und zu wandern und genau, eine Art evolutionärer Naturtrieb, den wir natürlich gerade komplett unterdrücken. Also mit 8 Stunden Arbeiten am Tag, mit dem Büro sitzen, mit Dinge tun, die eigentlich nur erfunden sind, weil ist ja alles nur eine Idee in unserem Kopf im Prinzip.
Ja.
Und ich glaube, der Mensch hat eine sehr, sehr natürliche Sehnsucht danach. Und das wird jetzt sozusagen durch diese Art der Vorträge, wird das einerseits aufgegriffen und die Leute sagen, oh Gott, das ist ja super, super spannend und ich würde mal gern davon erfahren, ob es jeder selber machen will. Ich würde es nicht jedem empfehlen, weil es halt echt nicht so einfach ist, aber ich glaube, zumindest mal ein Teil davon oder zumindest mal ausbrechen aus der gewohnten Umgebung ist halt einfach ein Naturtrieb und deswegen sind die Leute total interessiert.
Genau, es ist ja auch nicht nur das Interesse am Laufen, wie es bei dir jetzt der Fall ist, sondern die Vorträge mit den Skiern durch Alaska, keine Ahnung, ohne Zelt oder mit dem Fahrrad durch die Uralsenke, all das, also alles, was irgendwie eine Art von ja, teilweise auch mit dem Wagen irgendwie, keine Ahnung, mit dem VW-Bus durch Afrikas Dschungel, 5 Tage ich und meine Katze oder sowas. Mhm. Also alles, was irgendwie so ein bisschen so diese außergewöhnliche Reisevariante sowohl von Ländern als auch von Fortbewegung beinhaltet, stößt tatsächlich auf, so ist meine Wahrnehmung eben, auf Interesse, um so ein bisschen auch irgendwie, vielleicht wie du es halt sagst, weil es vielleicht auch ein innerer Antrieb ist, selber irgendwie aktiv zu werden. Aber vielleicht auch, weil man gerade mal natürlich auch weiß, dass man es ja, wie du es auch sagst, im Alltag nicht macht, weil man die ganze Zeit im Büro sitzt oder sonst wo in der Regel sitzend arbeitet, dieses Bedürfnis dann mitzunehmen, wenn es jemand anders macht, dann zumindest in diesem Vortrag in Form von Fotos oder Videos für ein paar Momente dabei zu sein. Meinst du, das ist auch so ein bisschen dieses?
Ja, also quasi, ja, total. Also sich damit mit reinfinden im Prinzip und das in einer gewissen Art und Weise mitzuerleben, ist, glaube ich, super, also es ist, glaube ich, super, super spannend für die Leute. Das hat auf alle Fälle, also ich merke selber, wie groß das Interesse ist, alleine schon, wenn ich mit den Leuten rede oder mit dem Kioskmann. Also Svenja hat da die krassesten Geschichten gerade, weil sie einfach nirgendwo hingehen kann, ohne dass das in einer Stunde, zwei Stunden Gespräch ausartet, bis zum Zahnarzt, der auf einmal sagt, geil, und
ich leg den Bohrer weg, ich leg den Bohrer
genau,
weg,
genau.
Ich sage dir, erzähl die Story zu Ende.
Und leg die Instrumente weg und dann auf einmal kommst du da zwei Stunden nicht raus. Oder der Kioskmann, das war gestern tatsächlich so, der dann erzählt hat, oh, ich will das auch voll gern von Korweiler nach Istanbul machen. Und
das ist geil.
Das ist tatsächlich
auch eine geile Facebook-Veranstaltung.
Genau, und die Leute dahinter standen in der Schlange und der hat nicht mehr aufgehört zu staunen. Und ist cool. Also man merkt, die Leute haben ein Interesse dran und werden auf einmal super offen und erzählen aus ihrem Leben und warum sie das tun wollten. Und es ist ein schönes Gefühl, da mit den Leuten drüber zu sprechen.
Und es ist aber natürlich die ganz große Mehrheit, die es auch nur in Ansätzen, also die es halt nicht macht, ne? Also die natürlich merkt, dass es sicherlich sehr schön ist, interessant ist mitunter auch anstrengend ist und vielleicht sogar spürt, dass man es eigentlich machen müsste, aber trotzdem die Hürde nicht schafft, es selbst irgendwie in die Hand zu nehmen, wenn auch kürzer. Vielleicht entsteht dadurch auch nochmal so dieses große Bedürfnis, ne? Also dieses, ich würde gerne, aber ich pack's nicht, aber zumindest jemand anders packt's und dann kann ich mal kurz zuhören. So aus deiner Erfahrung, klassischer Lebensweisheitsratschlag, dass du es weiterempfehlen würdest, hat mir, glaube ich, jetzt irgendwie rausgehört, diese Art von Reise oder von Erfahrung. Würdest du sagen, es geht auch, wenn man es ein bisschen kürzer macht?
Ich würde auch sagen, es geht, wenn man von Sülz nach Nettersheim läuft. Das sind okay. 7 Tage, 111 Kilometer durch Hürth, Brühl, Alfter, die Mechernich, die absolut angesagtesten Städte dieser Nation. Aber allein das öffnet schon super viele Perspektiven. Und ich glaube, das habe ich während der Reise gelernt, alles ist Schritt für Schritt. Also und das ist auch ein bisschen die Gefahr an solchen Stories, wie ich die habe mit 2600 Kilometer, weil es so unerreichbar klingt manchmal. Mhm. Und vor allen Dingen halt, bei mir ist es, glaube ich, noch relativ erreichbar. Aber wenn du dann irgendwie mit dem Fahrrad durchs Uralgebirge, ich komme aus dem Uralgebirge, ich weiß, wie es da aussieht, und irgendwie durch Alaska mit dem Kanu, das klingt alles ein bisschen unerreichbar. Und das ist aber auch Fakt so, dass diese Leute das nicht einfach so gemacht haben, sondern
klar,
da steckt Vorbereitung, da steckt Vorerfahrung drin. Und also die Dinge, die erreichbar sind, sind tatsächlich von Sülz in die Eifel zu laufen. Und allein das ändert schon viel deine Perspektive. Und ich würd jedem empfehlen, mal sowas Kleines mal anzusetzen, mal auszubrechen, mal diese Dinge für sich auch mal auszuprobieren.
Du hattest ja, weil du auch so ein bisschen sagtest, dieses paar Sachen entstehen erst ab der gewissen Zeit, also dieses, ich sag jetzt mal, Fußschmerzen überwinden, dass man ein bisschen mehr an Leistung spürt, ne? Also dass das erst kommt, nachdem man eben tatsächlich ein paar Tage fortschreitend läuft. Und wenn man jetzt sagt, man läuft irgendwie nur bis Mechernich oder was, dann hat man natürlich auch schon einen Effekt, wie du sagst, und das ist auch super. Aber ein paar, die sozusagen Langzeitwirkungseffekte, die kommen möglicherweise erst bei einer etwas längeren Strecke dazu. Soll aber kein Hinderungsgrund sein, ne? Die kurze Strecke nicht zu machen.
Ja, genau. Also ja, es ist ja dann vielleicht das Interesse, genau das zu erfahren. Also bei uns war es stark das Interesse zu erfahren, wie ist es denn überhaupt mehrere Monate mit so wenig Zeug unterwegs zu sein. Und das merkst du halt auch erst nach einigen Monaten, wie es denn so ist. Und das Interesse ist ja zuerst da und dann machst du es.
Wie viele Fotos habt ihr gemacht, alles in allem?
Ich würde sagen, genug. Ja, genug. Also ja, nicht so extrem und mit dem Handy, und das ist jetzt auch irgendwie nicht die massive Qualität und so, aber für uns ist das gut genug zur Erinnerung, und deswegen auch die Vorträge ist ein bisschen auch der Gedanke dahinter, sich wirklich was zu schaffen, damit man sich selber intensiv damit nochmal beschäftigen
Klar.
muss und das dann auch entsprechend verarbeitet.
Ja.
Ja.
Letzte Frage haben wir hier natürlich immer als Door-Closer, wenn es den Begriff überhaupt gibt. Unsere Rubrik Nimm 3.
Nimm 3, präsentiert von rausgegangen.de.
Jeder Gast, in dem Fall heute du, Vitali, gibt eine Empfehlung ab. Ich meine, du arbeitest bei Rausgegangen, bist auch einer der Gründer von Rausgegangen. Ein Portal, mit dem wir hier natürlich auch sehr gerne kooperieren, die sozusagen diese Rubrik präsentieren. was nicht der Grund ist, warum du heute hier sitzt, sondern natürlich deine Geschichte. Aber diese Empfehlung, die persönlichen, die man macht, die man hat hier in Köln, in unserer alles geliebten Stadt, was sind drei Plätze aus deiner Sicht, wo du gerne in Köln Zeit verbringst?
Ich glaube, deswegen mache ich rausgegangen, weil ich immer die neuen Dinge tatsächlich, das ist tatsächlich ein Grund, ich versuche immer was anderes zu machen. Genau, aber Dinge, an die ich immer wieder zurückkehre, ist im Prinzip, ich versuche so Decksteiner Weiher drumherum, also gar nicht Decksteiner Weiher selber, sondern wirklich, da gibt's so diese alten Preußenforts, wo die Militäranlage gebaut haben und so. Und da mal umherzustreifen, da entdeckt man immer wieder kleine verlassene Häuser und so. Das klingt ein bisschen mystisch, aber das finde ich super spannend, weil ich mich mal auch einfach für Geschichte auch interessiere, da halt umherzustreifen, sage ich mal so.
Ja.
Und dann so ein paar kleine, nette Lokale, wo man so die Leute kennt, Buffon in Sülz, so ein kleines, wo es so kleine Wildschweinwurst gibt. Und
Buffon?
Ich glaube, es heißt so.
Ah, ja.
Sowas wie Meister Gerhard oder so. So wirklich so kleine, intimere Sachen, die mir sehr gefallen. Genau, wo ich mich dann einfach mal reinsetze und mit Freunden Wein trinke, bis der Laden zumacht.
Das heißt, Sülz ist deine aktuelle Hood?
Ja, genau. Okay. Weil Svenja dort wohnt und alle Männer ziehen zu den Frauen. So ist das statistisch.
Ist das so?
Ja, wenn man Statistik, also ich habe tatsächlich eine Statistik drüber gesehen.
Dass, also ziehen zu den Frauen in das Viertel, wo sie wohnen, oder ziehen direkt in die Bude ein?
In die Bude.
Ehrlich jetzt?
Naja, die Bettwäsche riecht gut.
Ja, stimmt, ich habe auch schon sowas gehört.
Kühlschrank ist voll.
Mann ist faul, Frau hat die Infrastruktur aufgebaut.
Genau.
Rein da.
Ja, eben raus aus der eigenen.
Ah ja, okay. Und wie lange bist du in Köln? Das habe ich gar nicht gefragt.
Gar nicht so lang. Seit zweieinhalb Jahren, würde ich sagen. Also mit diesen 5 Monaten Unterbrechung. Das heißt 2 Jahre im Prinzip wirklich Köln. Das heißt, ich war davor in Berlin. So lange kenne ich diese schöne Stadt noch gar nicht.
Das heißt, du kannst so einige, jetzt wird es richtig krass, einige Pfade beschreiten. Oh, jetzt habe ich hier leichte Background-Sounds angemacht. Erstmal vielen Dank, dass du hier zu Gast warst bei uns. Gibt es schon eine nächste Reiseplanung oder jetzt erstmal von der alten berichten?
Wir haben einen sehr netten Kollegen bei der Wanderung kennengelernt aus Ibiza. Der wohnt da. Das wäre nicht schlecht, mal dahin für ein paar Tage. Einen aus Argentinien. Und der Argentinier, der will so Sachen mit Pferden machen und vielleicht ist das nächste Ziel durch Argentinien mit dem Pferd.
Ernsthaft? Kannst du reiten?
Nein.
Noch nie gemacht. Das kann man ja
auch mega Schiss vor den Pferden. Aber wer weiß.
Okay. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Wie gesagt, für alle, die Interesse haben können, auf Facebook mal nach deinen Veranstaltungen gucken. Verschiedene Städte in Deutschland, unter anderem auch Köln. Der erste Termin ist ja bereits ausverkauft. Ein zweiter ist in den Startlöchern, wie ich heute noch gesehen habe. Ansonsten erfährt man natürlich auch auf rausgegangen.de sicherlich noch etwas dazu. Ja, vielen Dank.
Danke
dir. Alles Gute, bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao.